Und da ist das Thema Vergebung an der Reihe. Ein wahrhaftig nicht einfaches Thema und ich habe daran ganz schön genagt und geknackt und gearbeitet, aber ich bin reich beschenkt worden, was mich persönlich anbelangt. Ich hoffe, ich kann euch das, was der Herr mir geschenkt hat, weitergeben. In dem Heft steht dann auch noch als Untertitel die Gefangenen freilassen. Ich weiß nicht, ob ihr mit so einem Begriff was anfangen könnt. Für mich war das ein bisschen schwierig und nachher wurde es ein Schlüsselgedanke. Lasst euch überraschen. Vergebung. Vergebung ist ein Geschenk, das jeder gerne annehmen möchte. Ich habe noch keinen erlebt, der Vergebung abgelehnt hat, sondern alle wollen sie. Voraussetzung für die Vergebung ist Buße, ist Schuld bekennen, ist den Weg mit dem Herrn gehen. Das ist schon etwas schwieriger. Bekennen, was ich falsch gemacht habe, damit habe ich Probleme. Und wenn es gar darum geht, dass ich einen anderen etwas zu vergeben habe, dann wird es vielleicht noch schwieriger. Warum eigentlich? Wir haben eben den Wochenspruch gelesen oder den Monatsspruch, wenn wir den nochmal sehen können, Epheser 4, Vers 32. Seid aber gütig miteinander, mitleidig, einander vergebend, wie auch Christus, wie auch Gottes Christus auch uns vergeben hat. Ja, in Christus vergeben. Gott hat das getan. Und wir können das nicht weitergeben? Haben wir das nicht richtig angenommen? Ist das nicht durch unser Herz gegangen? Ist das nicht tief eingebrannt? Also ich erinnere mich an meine Bekehrung immer noch, als ob es gestern gewesen wäre. Und mir läuft immer noch ein Schauer den Rücken runter, wenn ich die Situation so nehme. Und auch ein Schauer den Rücken runter, wenn ich an meine Taufe denke. Da bin ich also im tiefsten Herzen angerührt, angesprochen vom Herrn. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und für persönliche Erweckung ist dieses innere Angesprochensein, ist diese Vergebung tief aus dem Herzen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das kommt nicht umsonst in unserer Themenreihe vor. Es ist wichtig, sehr, 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 sehr wichtig. Und wir haben dort einen Herrn, der uns alles vorausgibt. Alles, was wir möchten. Micha 7, Vers 18 ist so ein Vers, der anspricht. Wo ist ein Gott wie du? Wo ist ein Gott wie du, der Ungerechtigkeit vergibt, der Ungerechtigkeit vergibt. Unfassbar, unglaublich, wenn ich diese Vergebung, die in mein Leben gekommen ist durch ihn vor 35 Jahren, heute versuche nochmal zu reflektieren. Ich mache gar nicht gerne an die Zeit davor denken, aber was hat er mir nicht alles vergeben? Wo ist ein Gott wie du, der Ungerechtigkeit vergibt, der das Unmöglichste vergibt, der alle Schuld wegnimmt? Wo ist ein Gott wie du? Natürlich gibt es Voraussetzungen dazu, das haben wir in der Lektion Buße, das ist ein paar Monate her, schon ein wenig angerissen und aufgearbeitet. Wenn wir umkehren zu Jesus, wenn wir unsere Schuld bekennen und aus tiefstem Herzen bereuen, dann ist Gott barmherzig und dann vergibt er uns. Das ist der Weg im Glaubensweg und das ist ein wunderbarer Weg, wenn wir ihn uns ansehen. Durch den Tod seines geliebten Sohnes am Kreuz hat Gott uns von unserer Schuld befreit. Und noch mehr, er hat die Strafe, die wir verdient haben, die Todesstrafe von uns weggenommen und hat sie an seinem geliebten Sohn vollzogen. Das muss uns doch tief im Herzen immer wieder berühren und ansprechen. Das ist doch die Botschaft überhaupt, die uns hier zusammenbringt, die Botschaft, die unser Leben ausmacht. Und sie sollte uns begleiten auf unserem Tagesweg, wenn wir untereinander sind. Wir brauchten nichts dafür zu tun. Wir haben alles geschenkt bekommen aus Gnade. Die Gnade Gottes steht darüber und das ist das, was mich auch immer wieder beeindruckt. Die Vergebung unserer Schuld schenkt Gott uns aus Gnade und aus purer Liebe. Das ist eine Liebe, die wir auch nicht fassen können und begreifen können und verstehen können. Aber es ist diese Liebe, die jeden von uns ergreifen möchte und die meisten auch ergriffen hat, diese Liebe, die Schuld vergibt. alle denen, die Sünden bekannt haben und bereut haben und umgekehrt sind zu Jesus. All die dürfen die Vergebung erfahren, haben sie erfahren, und das ist tief, tief bewegend. Daraus kommt etwas Praktisches, Kolosser 3, Vers 13, für uns in unser Leben. Und das ist das, was wir leben sollen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ja, ertragen in der Gemeinde. Und gegenseitig vergeben ist Gemeinde gemeint, es sind die Geschwister gemeint, es ist unser gemeinsames Leben damit gemeint. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, und ich weiß nicht, wir haben alle sehr viel zu klagen und sind so schnell beim Klagen und sind so wenig bei guten Nachrichten und so wenig beim Danken. Also mir fällt beim Danken immer Friedel ein, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ihr wisst, dass wir uns um sie intensiv kümmern, unsere 100-Jährige, die jetzt im 101. Lebensjahr ist. Ich habe noch nicht einmal erlebt, wo sie nicht gesagt hat, danke, dass ihr so viel Geduld mit ihr habt. Danke, dass ihr mich versorgt. Danke, dass ihr so viel zu mir kommt. Also ich höre nur danke, danke, danke. Und ich weiß, das ist keine Schablone, das kommt aus tiefstem Herzen. Danke. Und mit diesem Danke lebt sie fröhlich alleine in ihrer Wohnung, und das ist auch beeindruckend. Wenn du andere Menschen fragst, wie geht's dir? Ich habe keinen Grund zur Klage. Aber ich habe dir noch gar nicht gefragt, ob er was zu klagen hat. Ich möchte doch gar keine Klage hören eigentlich. Deine Sorgen möchte ich hören, deine Nöte, aber nicht deine Klagen, die solltest du gar nicht aussprechen. Wenn ihr Klagen gegeneinander habt, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. So vergebt ihr euch auch einander. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Wenn wir das wirklich leben und wenn wir alle Leichen, die vielleicht noch irgendwo rumliegen, mal beseitigen, dann sind wir Gemeinde, wie Gott sie haben will. Wir sind auf dem Weg. Wir sind eine Gemeinde, in die ich gerne komme, und doch müssen wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass wir Menschen sind, die Fehler machen, und dass wir Vergebung brauchen und dass wir den Vater im Himmel brauchen, in unserer Hilfe. Rein praktisch, wir beten manchmal das Vaterunser. Ich will es jetzt nicht beten, aber da kommen zwei Sätze oder zwei Halbsätze vor. Und die wollte ich jetzt gerne einmal lesen. Kannst du mir vielleicht auch zeigen. Matthäus 6, Vers 18. Vergib uns unsere Schulden, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Vergeben haben, vergeben wollen, vergeben werden. Was denkst du, wenn du dieses Vaterunser betest und bei diesen beiden Worten bist? Ja, dass mir die Schuld vergeben ist, oh, das kann ich jeden Tag beten und Danke dafür sagen. Aber unseren Schuldnern vergeben, meinem Schuldner vergeben? Gar nicht so leicht. Ich hatte einen Mitarbeiter in meiner Zeit der Welt, in der Firma, die ich leitete. Und als ich dann nach Rehe gegangen war, kam er mal dahin, er wollte sehen, wo der fromme Chef geblieben ist. Wir sind da dann irgendwo zwangsläufig in ein Gespräch gekommen über Glaubensfragen, und wir kamen auch zu dem Vaterunser. Er war katholisch und er sagte mir, wenn das gebetet wird, dann bete ich an der Stelle, wo es um die Schuld geht, nicht mit. Da schweige ich. Ich sage, warum tust du das? Weil ich das nicht kann. Das war ehrlich. Und das war kein geplappertes Vaterunser, ein reflektiertes, sondern an der Stelle, wo es ihm nicht ging, da hat er geschwiegen. Sollten wir vielleicht auch tun, und wenn wir schweigen müssen, dann darüber nachdenken, was müssen wir tun, dass wir nicht schweigen müssen, sondern dass wir auch alles beten dürfen. Ich möchte selber ein Zeugnis sagen, um euch das ein bisschen praktisch zu machen. Mein Abschied in Rehe war nicht so besonders prickelnd schön. Er war schwierig. Und ich hatte allen Grund, mich ja zu klagen, dass mich die Vorgesetzten, die Gremien, Verwaltungsrat, Vorstand nicht gut behandelt haben. Ich habe klärende Gespräche versucht zu führen, unmöglich, man wollte nicht reden. Meine Frau, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, hat geweint und wollte Brief schreiben. Ich sage, wir schreiben keine Briefe, der Herr kämpft für uns. Und dann kam der Abschied und wir gingen. Ich muss zugeben, da war noch ein Stück Groll im Herzen, da war noch ein Stachel im Herzen, den ich mitnahm. Und dann wurde mir klar, und dafür musste ich nicht jetzt erst dieses Thema haben, hier hast du etwas zu vergeben und das musst du unter das Blut Jesu bringen. Und ich habe das getan. Ich konnte denen persönlich nicht vergeben, weil sie das nicht wollten, weil sie nicht mit mir reden wollten. Ich habe es getan beim Herrn. Und das hat mir Frieden zurückgegeben. Und es hat mich eigentlich auch nicht mehr belastet. Und dann Anfang dieses Jahres, 10 Jahre waren seither vergangen, auf dem Freundestreffen in Rehe, wo ich wieder einmal war. Ich habe sonst Rehe eigentlich gemieden aus diesem eben beschriebenen Grund. Kam der Vorsitzende des Verwaltungsrates auf mich zu mit Tränen in den Augen und sagte, ich bitte dich um Vergebung für das Unrecht, das wir dir angetan haben. Das war wie eine Bombe. Ich habe auch geheult. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie tief das ins Herz geht. Und ich konnte ihm sagen, ich habe dir längst vergeben. Ich vergebe dir so gerne jetzt an dieser Stelle noch einmal. Es ist befreiend für mich. Und er sagte, deine Vergebung ist für mich auch befreiend. Wir haben das tief durchs Herz erlebt an der Stelle. Und das ist das, was Gott von uns will. Dass wir aushalten, dass wir vergeben, dass wir nicht zurückschlagen, dass wir nicht Recht haben wollen. Kann man ja auch machen, nicht alles in Rechthaberei auszudrücken, sondern am Ende redet der Herr. Und das war hier der Fall und das hat mich zurückgebracht in seinen Frieden. Und das hat den Gefangenen in meinem Herzen befreit. Den Stachel, der da immer noch ganz offensichtlich gesessen hat, der ist raus. Die Gefängnistür ist aufgesprungen und sie war offen. Ein befreiendes, unglaublich schönes Gefühl. Vergebung heißt freilassen. Freilassen des Gefangenen, der in dir selbst sitzt. Und so findest du den Schlüssel zu dem Gefängnis, das du selber zugesperrt hast, wenn du Vergebung schenkst. Und es lässt uns Frieden erfahren. Ich möchte das ein wenig vertiefen an dem Predigttext Matthäus 18, die Verse 21 bis 35, die ich jetzt lesen möchte. Ihr könnt ja mitlesen. Ich mache es langsam, dass das so ein bisschen schon zu uns spricht. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündet, vergeben? Bis 7-mal? Bruder, also es geht um Gemeinde, es geht um Geschwister, es geht nicht um die Welt, es geht nicht um verlorene Sünder. Es geht das Leben unter uns Gläubigen. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Unglaublich. 70 mal 7 mal, 490 mal, kann man kaum zählen. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt und gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. 10.000 Talente zu 100 Denaren. Ein Talent sind 60 Denare, 600 Denare. Dann könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Millionen das sind. Bezahle du etwa, was du schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt für uns, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder, ein jeder seinem Bruder von Herzen, aus tiefstem Herzen vergibt. Petrus kommt und seine Frage an den Herrn ist schon gleich mit zwei Sünden, mit zwei Fehlern behaftet. Das erste, Er war nicht demütig. Es ist ganz deutlich zu sehen, wie er mit stolz geschwellter Brust kam und dann auch mit Zahlen kam und sagte, wie oft soll ich vergeben? 7-mal, das ist doch fromm, das ist doch ein tolles Geschenk. 7-mal vergebe ich unglaublich viel. Also, es muss doch richtig sein. Er rechnete damit, dass ein Bruder gegen ihn oder eine Schwester gegen ihn sündigen würde. Damit rechnen wir vielleicht auch. Er rechnete aber nicht damit, dass er gegen einen Bruder sündigen könnte. Ja, telefonieren tut hoffentlich keiner. Das war also sein ganz großer Fehler. Er fragt nach Zahlen an zweiter Stelle und nach Grenzen. Und wo Liebe ist, kann es keine Grenzen geben. Wo Gottes Liebe ist, ist sie grenzenlos. Und das ist das, was wir auch lernen müssen. Sie ist nicht umsonst, sie ist nicht billig, aber sie ist grenzenlos verfügbar. Petrus glaubte, dass er einen großen Glauben hat und dass er ein ganz frommer Mann ist und dass er eine große Liebe hat. Und so gibt er dieses Angebot. Die Rabbiner forderten nur 2-mal, also er war schon 3,5-mal so viel wie die Rabbiner, das ist doch unglaublich. Aber Gottes Antwort 7-mal, 70-mal, 490-mal, man kann das übersetzen, also immer. Unbeschränkt. Vielleicht hat Petrus an der Stelle gesagt, Hilfe, wie soll ich das zählen? Denn er wollte ja Grenzen wissen. Also 490 Mal Vergebung zählen. Mach das mal. Fang mal an, wie häufig du vergeben hast. Und vielleicht noch dem gleichen Bruder, kann ja sein. Oder deinen Kindern oder deinem Mann oder in der Familie. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass du vergebungsbereit bist dein Leben lang. Das ist das, was er möchte. Wer kann so viele vergeben zählen? Müssen wir nicht. Wenn wir vergeben wollen, müssen wir nicht. Wenn wir unserem Bruder, wenn wir unserer Schwester so häufig vergeben haben, dann haben wir vergeben gelernt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir es nicht können, weil wir es noch nicht gelernt haben. Jesus meinte das nicht sorglos und oberflächlich. Dazu müssten wir, aber ich will das jetzt nicht lesen, Kapitel 18, die Verse 15 bis 21 nehmen. Bis 20 nehmen. Das ist diese Stelle, wo gesagt wird, ich lese den Anfang, wenn aber ein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn er nicht hören will und nicht bereit ist, darauf einzugehen, dann geh mit einem anderen oder zwei anderen zu ihm und lass es noch einmal unter mehreren Zeugen laut werden. Und wenn er dann nicht will, dann musst du vor die Gemeinde treten. Und wenn er dann nicht will, dann ist er nicht mehr Bruder oder Schwester. Also Jesus zeigt da schon Konsequenzen aus. Aber wir müssen losgehen. Und wir müssen auch in der Gemeinde losgehen. Vergebung schenken. Nicht umsonst, wir müssen reden. Ganz klar, wir müssen reden. Und wenn ich dem anderen echt schenke, muss die Reue da sein, so wie bei dem immer noch Vorsitzenden des Aufsichtsrates in Rehe. Der weinte, dass er das 10 Jahre lang mit sich rumgetragen hat. Er wusste nicht, dass ich frei war. Er war es offensichtlich nicht. Und dann ist das losgeworden. Was ist das für ein elender Weg, wenn so etwas jahrelang in meinem Herzen steckt und mich behindert, wo ich überhaupt nur bin. Und die Gefängnistüren zu sind, weil ich den Schlüssel nicht reinstecken will und das aufschließen will. Oder weil ich die Gelegenheit nicht habe. Oder verweigert damals und dann die Gelegenheit greifen, als er mich nach Jahren sieht, um es zu regeln. Das ist die Situation, die wir nehmen müssen. Wir können nur Gottes Hilfe dafür in Anspruch nehmen. Und die brauchen wir an dieser Stelle. Dabei geht es nicht, dass wir es nicht falsch verstehen, um Erlösung. Es geht um das Leben miteinander in versöhnlicher und vergebungsbereiter Art und Weise. Und das ist etwas völlig anderes. Erlösung erfolgt allein aus Gnade. Ist ein Gnadengeschenk Gottes und da müssen wir nichts dran herumdeuten. Jetzt wollen wir uns noch mit dem zweiten Teil dieses Gleichnisses oder mit dem Gleichnis beschäftigen. Und ich habe da so gefunden, dass der Mann, der, den die Dinge hier gehen, so in 3 Personen, in 3 Situationen hineinschlüpft. Seine erste Situation ist die Situation Schuldner mit einem Schuldenberg.
Bin ich zu laut?
Schuldner mit einem Schuldenberg. Ein Berg, den wir gar nicht beschreiben können. So riesig ist der. Schuldner mit einem Schuldenberg. Das sind die Verse 15 bis 20. Es sind die Verse, da habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, doch, 23 bis 27. Dieser Mann hatte Geld vom König gestohlen, nur so kann ich es annehmen, denn diese Summe von 10.000 Talenten, die konnte er unmöglich geliehen bekommen haben, als Darlehen bekommen haben, sie ist einfach viel, viel, viel zu groß. Und dass man Milliarden stehlen kann, buchstabieren wir jetzt ja gerade bei uns in Deutschland mit diesem Wirecard-Fall. Dass das also geht, Milliarden. Und hier geht es also nicht um Milliarden, aber um Millionen. Und wenn wir uns einmal klar machen, dass das Steueraufkommen in Galiläa damals 300 Talente betrug und er hatte 10.000, dann müsst ihr also mal überlegen, wie viele Jahre es gedauert hat, das Steueraufkommen überhaupt zusammenzutragen. Auch eine absolute Unmöglichkeit, wenn wir uns das hier mal deutlich machen. Diese 10.000 Talente entsprachen, wenn wir das noch auf heute umrechnen, ungefähr 10 Millionen Euro. Das ist also die Summe, um die es geht. Die sind heute natürlich bei den Milliarden, mit denen wir da handeln, ein kleiner Betrag. Aber damals riesig. Der Mann dachte, er könne diese Schulden begleichen. Was für eine Wahrnehmungsverfehlung, was für ein Wahrnehmungsbild, das da völlig, völlig die Realität aus den Augen verliert. Das, was er dachte, kann er gar nicht. Das war für ihn unmöglich, aber er dachte, er könnte es. Und das finde ich tragisch an dieser Stelle. Er brauche nur Zeit für die Rückerstattung. Wie viel Zeit, wie viel 100 Jahre wollte er noch leben, um zurückzustatten? Zwei Sünden sind hier erkennbar. Einmal ist er außerordentlich stolz und seine Bitte um Vergebung ist nicht aufrichtig. Sie ist plakativ. Er dachte tatsächlich, das kann man alles noch regeln. Und er schämte sich auch nicht, weil er gestohlen hatte. Er schämte sich eher, weil er dabei erwischt worden war. Das ist der große Unterschied, der sein Leben prägte. Um ein Talent zu verdienen, muss er 20 Jahre arbeiten für 10.000 Talente. 200 Jahre. 200.000 Jahre. Da habt ihr also auch dieses Verhältnis. Also eine hoffnungslose Situation und damit können wir unsere Sünden, die wir in unserem Leben begangen haben, gegen Gott beschreiben. Unendlich groß, nicht fassbar, nicht zählbar, nicht rechenbar, aber geschenkt und vergeben. Unfassbar. Und das Gleiche passiert ihm hier. Der König war barmherzig und vergibt ihm diese ungeheure Menge. Also wenn man das so weiterdenkt, der König muss pleite gewesen sein. So viel gestohlen und so viel vergeben, also da mussten die Finanzströme einfach kaputt sein. Aber müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Und er akzeptierte den Verlust. Der Mann war frei. Er musste nicht ins Gefängnis. Auch seine Familie nicht. Er war unverdient frei. Er war frei, obwohl er nicht bereute. Ein Akt der Gnade war das. Gottes Gnade an dieser Stelle. Die zweite Eigenschaft oder das zweite Bild, er war Schuldherr, also Herr über Schulden. Nicht über diese riesigen Mengen, die wir eben hatten, sondern über einen kleinen Mengen. Er hatte einen Mitknecht, einen Bruder und der schuldete ihm 300 Denar. Das war im Vergleich zu den 10.000 Talenten fast nichts. Und er musste bei diesem Durchschnittsverdienst, der bei einem Denar lag, ziemlich lange arbeiten, um das abzugeben, aber nicht ein ganzes Jahr, es war so etwas weniger. Es war wenig Schuld, unbedeutend im Vergleich. Und er verlangte, dass er die Schuld bezahlte. Dabei war die kleine Summe ihm gar nicht wichtig, die brauchte er gar nicht. Es ging ums Prinzip, er wollte Recht haben und er hatte ja Recht. Er schuldete ihm das und er hatte Recht. Und wie viele Rechthaber laufen in unserem Leben herum und haben Recht? Und wissen gar nicht, dass sie mit dem Recht ihr eigenes Leben zerstören und das des anderen zerstören. Recht haben ist eine Sache, die wir uns sehr überlegen sollen. Und er bringt den gleichen Satz wie beim König. Und dieser Satz heißt: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Das sagt der Knecht dem König. Und der Bruder dem Bruder, wenige Verse später: habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Also das müsste doch irgendwo in sein Herz hineingekommen sein. Seine Bitte wird erfüllt und der andere, der sie zu ihm spricht, wird nicht erfüllt. Das macht es noch viel deutlicher, wie er daneben lag an dieser Stelle. Er war nicht bereit zu vergeben. Er war gewillt, sein juristisches Recht durchzusetzen, komme, was da wolle, aber hatte nicht das moralische Recht dafür, schon aufgrund seiner eigenen Lebenssituation. Er war mit seiner Familie verschont geblieben. Und sollte sein Freund nicht dasselbe gegenüber tun? Die dritte Lebenssituation: er wurde zu einem Gefangenen. Die letzten vier Verse. Der König hatte ihn vor Gefängnis bewahrt. Er beförderte sich aber selbst hinein. Das tun wir vielleicht manchmal in unserem Leben auch. Der König sagt, das sage ich jetzt mal hypothetisch: du willst nach der Gerechtigkeit leben? Okay, dann sollst du die Gerechtigkeit bekommen. Werft ihn ins Gefängnis und foltert ihn für die Schuld, die er auf sich geladen hat. Du willst ja Gerechtigkeit. Und darüber sollten wir vielleicht nachdenken, wenn wir einem anderen etwas abfordern, ob wir derjenige sind, der in der Moral dazu wirklich antreten kann. Und nicht über uns selber nachdenken: wer bin ich? Armseliger Sünder, der die Vergebung des Herrn braucht, immer und immer wieder. Und dann will ich sie nicht weitergeben. Ich denke, das ist das, worüber wir nachdenken sollen. Das schlimmste Gefängnis der Welt ist das Gefängnis eines unversöhnlichen Herzens. Mir sind Menschen begegnet, die in diesem Gefängnis lebten, und es ist keine Freude, mit ihnen umzugehen und ihnen zu begegnen. Sie sind mürrisch, missmutig, klagend, alles negativ sehen, weil dieses in ihnen sitzt und sie es nicht loswerden. Das ist die Quelle, die immer wieder auch ihr Reden, ihr Denken, ihr Leben beeinflusst. Wir werden selber nach unten gezogen, von uns selber, wenn wir uns nicht befreien, und sind im Gefängnis selber eingesperrt, in unserem eigenen Gefängnis. Lass die Gefangenen los, ja, das ist das, was ich verstanden habe. Raus damit, weg, mach die Tür des Gefängnisses auf. Das ist wichtig. Es ist nicht genug, Gottes Gebung zu empfangen oder die Vergebung des Bruders. Wir müssen die Vergebung im Herzen erfahren. Und es gab so viele Gelegenheiten auch in diesem Text, dass das Herz berührt sein konnte. Und das brauchen wir, dass wir es tief im Herzen begreifen und verstehen. Und dann werden wir sanftmütig und demütig. Und so ist das Demütig auch ein wichtiger Aspekt, der uns hier leiten muss. Ich habe noch eine kurze Frage, komme langsam zum Ende. Was stimmt bei diesem Mann nicht? Und ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und festgestellt: bei dem stimmt dasselbe nicht wie bei vielen Christen auch. Das nicht stimmt. Und was ist das, was nicht stimmt? Wir haben Vergebung erfahren, ja, wenn wir umgekehrt sind. Vergebung Gottes. Aber haben wir sie mit dem Herzen erfahren? Hat sie uns tief durchdrungen? Ist sie uns ein lebendiges Bewusstsein? Wenn wir Geschwister erleben und wir haben den einen oder anderen Mal, der auf seinem Glaubensweg einen neuen Input gekriegt hat. Ich will jetzt keine Namen nennen. Das ist eine Freude, denen zu begegnen, was so aus ihnen heraussprudelt und wie sie leben mit dem Herrn. Und das ist lebendig und frisch. Und werden wir müde über die Jahrzehnte und dann nicht mehr so freudig? Ich weiß es nicht. Nicht mehr mit dem Herzen dabei. Wir müssen diese Vergebung tief in unserem Herzen erfahren. Darum geht es. Und die meisten schaffen es nicht. Sie wollen das haben, was ihnen zusteht. Recht haben ist so ein wichtiges Kapitel. Ist ja auch nicht unwichtig, dass alles nach Recht und Ordnung geht. Aber es dann für sich zu erzwingen. Und immer noch ist häufig die Suche nach dem eigenen Vorteil Motiv des Handelns bei allen. Auch bei mir, der ich ein schrecklicher Egoist war, den der Herr geheilt hat und umgedreht hat, tauchen diese Bilder immer mal wieder auf. Immer mal wieder ist so ein Stachel da und immer mal wieder werde ich an meine Vergangenheit erinnert und schäme mich darüber, wenn das so eintritt. Rechnen wir damit, dass wir selber sündigen können? Rechnen wir damit oder sind wir jetzt so frei, dass uns da gar nichts mehr passieren kann? Sünde ist ja sowieso ein Thema, über das wir nicht gerne reden. Und so können wir auch nicht vergeben. Und ganz schlimm noch, wenn wir uns selber nicht vergeben können. Wenn wir uns dann anklagen in dieser Situation und sagen, Mensch, lass diese Selbstvergebung auch werden. Auch da musst du die Gefängnistür öffnen und sie rauslassen. Wir wollen Gerechtigkeit für das Leben. Und das wird uns ja auch vorgepredigt. Ja, noch einmal, wir müssen Vergebung tief in unserem Herzen erfahren. Und das macht uns demütig, sanftmütig. Und es macht uns versöhnlich gegenüber den Geschwistern. Ihr könnt das beobachten, wie wir miteinander umgehen. Wenn einer mit dir sanftmütig und vergebungsbereit und demütig umgeht, das merkst du. Und dann merkst du, er hat das selber auch tief im Herzen. Und wenn er das nicht tut, dann merkst du das auch und merkst, dass ihm was fehlt. Aber darüber können wir ja vielleicht auch ins Gespräch kommen. Wenn wir das, was Gott mit uns geteilt hat, mit Menschen teilen, das ist das große Geheimnis, was Gott mit uns geteilt hat, Vergebung unserer Sünden. Wenn wir das mit Menschen teilen, dann erleben wir Freude, Freiheit und Frieden. Und ich möchte als Letztes zurufen, komm heraus aus deinem Gefängnis. Mach die Tür auf und lass alles raus, was drin ist. Und lass die Freude und die Frieden und die Freiheit in dein Herz hinein. Amen.